Alle, die jemals da waren, die schwärmen, aber schon Bilder des Uluru zeigen die unglaubliche Schönheit des Inselbergs, der tatsächlich ein Arkosenschichtenstapel ist. Ungefähr 6 Kilometer reicht er bis ins Erdinnere hinein. Für die australische Urbevölkerung ist der Uluru ein heiliger Ort und deswegen verzichtet man inzwischen auch auf die Bezeichnung Ayers Rock des britisch-australischen Entdeckers William Goose. Der hat damit den damaligen australischen Premierminister ehren wollen. Heute ist der letzte Tag, an dem der Uluru bestiegen werden kann. Australien-Korrespondent Andreas Strummer ist natürlich auch schon da gewesen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Seit knapp 2 Jahren ist ja bekannt, dass der Aufstieg verboten werden wird. Heute eben der letzte Tag vor dem Verbot. Gab es da kurz vor Schluss noch einen besonderen Ansturm?
Den gab es. Also es ist immer was Besonderes, zu Uluru zu fahren, in die Mitte von absolut nirgendwo. Für die Australier ist es eigentlich die große australische Pilgerfahrt, wie sie es selber nennen, die man mindestens einmal im Leben gemacht haben muss. Und deswegen haben sich jetzt zum Schluss auch noch viele wieder aufgemacht. Ich war vor ein paar Monaten zum 4. Mal dort, aber ich habe es noch nie so voll gesehen. Die Hotelanlage, der Campingplatz, der Wanderweg um Uluru herum und vor allem am Aufstieg auf den Gipfel. Überall war Rush Hour. Autos, Tourbusse, Menschenmengen, die Leute standen Schlange vom Fuß des Felsens den steilen Weg bis hinauf auf den Gipfel, einer hinter dem anderen und das schon vom Morgengrauen an, fast den ganzen Tag über, um eben noch auf Uluru zu klettern, bevor der Aufstieg gesperrt wird. Sie haben es gesagt, vor 2 Jahren hat man bekannt gegeben, dass heute dicht gemacht wird, aber viele haben sich wirklich bis zur letzten Minute Zeit gelassen.
Wie wird denn das Verbot begründet?
Es ist jetzt 34 Jahre her, dass die Anangu, also der Aborigine-Stamm, der in der Gegend lebt, das Land um Uluru zurückbekommen hat. Und seitdem verwalten sie ihre heiligste Kultstätte selbst. Die Natur ist die Religion der Anangu. Sie glauben, dass ihre Urahnen Uluru vor 10.000 Jahren geformt haben und noch immer dort leben. Und die für uns unsichtbaren Spuren, die ihre Urahnen dort hinterlassen haben, nennen die Aborigines Songlinien. Das sind für sie heilige Pfade. Und wenn jedes Jahr Zehntausende Touristen auf diesen Pfaden herumtrampeln, dann ist das so, als ob sie den Glauben der Ureinwohner buchstäblich mit Füßen treten. Und deshalb gab es seit jeher mehrsprachige Schilder am Fuß des Felsens mit der Bitte, auf das Hinaufklettern zu verzichten. Die haben zwar alle gelesen, aber nicht alle haben sie befolgt. Viele haben sie einfach ignoriert. Und deswegen hat man gesagt, irgendwann ist Schluss damit. Und heute ist es soweit.
Gibt es in Australien insgesamt ein einheitliches Meinungsbild dazu?
Nee, also die Meinungen gehen völlig auseinander. Es gibt auch keine Grauzone in dieser Debatte. Die einen sagen, Uluru sei ein Stück Natur. Und die gehöre einfach nur mal jedem. Jedem Australier, jedem Besucher, nicht nur den Aborigines. Und deshalb hätten sie auch kein Recht, den Aufstieg zu verbieten. Ich habe amerikanische Touristen getroffen, die wollten einfach nur nach oben, damit sie später sagen konnten, ich habe Uluru bestiegen. Und der Rest war ihnen völlig egal. Die Gegenseite meint, wir sollten die Wünsche der Ureinwohner und vor allen Dingen auch der Gastgeber in diesem Fall respektieren. Wir hätten schließlich auch etwas dagegen, wenn Horden keuchender Touristen auf unseren Grund und Boden kämen und auf den Gräbern unserer Familien herumtrampeln würden, vielleicht nur um ein paar Selfies zu machen. Ich kann mich gut an einen Mann aus Sydney erinnern, der nur mit dem Kopf geschüttelt hat und gesagt hat, ich bin hierher gekommen, um Uluru zu sehen und der einzige Ort, an dem ich Uluru nicht sehen kann, ist auf dem Gipfel von Uluru. Also was zum Teufel mache ich da oben?
Wie sieht das aus mit dem Tourismus? Glauben Sie, wenn jetzt dieses Verbot existiert oder in Kraft getreten ist, dass der Tourismus leidet?
Ich denke nicht. Es gibt ungefähr 400.000 Touristen, die Zahlen sind sehr stabil die letzten Jahre über, die jedes Jahr an den Felsen kommen. Und jeder Einzelne bezahlt ungefähr 20 Euro Eintritt in den Nationalpark. Das ist Geld, das die wichtigste Einnahmequelle für die lokalen Aborigines war und auch bleiben wird. Auch wenn jetzt davon die Instandhaltung und die Pflege des Parks zum Beispiel finanziert wird. Weniger Besucher hieße natürlich jetzt auch weniger Geld, aber die Tourismusbranche ist optimistisch. Letztes Jahr wollte eigentlich nur jeder 10. Besucher auf Uluru klettern. Und man ist sicher, dass Besucher auch nach der Sperrung des Aufstiegs kommen werden. Sie können weiter alles andere tun, um den Felsen wandern, auf Kamelen reiten, einen Heißluftballon nehmen, nachts die Sterne anschauen oder eine von Aborigines geführten Touren mitmachen und mehr über ihre Kultur lernen, über Buschfrüchte und die Tierwelt um Uluru. Das Kletterverbot ist seit Wochen eigentlich kostenlose Werbung und deshalb befürchtet man auch wirklich kein Einbrechen der Besucherzahlen.
Die Kontroverse um den Uluru kann ja auch ein bisschen als Beispiel dafür gesehen werden, wie sich das Verhältnis zwischen der weißen Mehrheitsgesellschaft und den Ureinwohnern in Australien ruckelt. Wie steht es denn aktuell um dieses Verhältnis?
Das Verhältnis ist, wie es leider schon lange ist. Es ist komplex und es ist unverändert. Man hat Milliarden ausgegeben, um das zu ändern, um die Schere zwischen weißer Mehrheitsgesellschaft und den Ureinwohnern einfach kleiner zu machen und zu schließen. Aber seit den 80ern hat es eigentlich kaum wirklich spürbare Verbesserungen für Australiens Ureinwohner gegeben. Ausnahmen ausgenommen, hängen immer noch zu viele am Tropf der Wohlfahrt, sind arbeitslos, trinken, leben in slum-ähnlichen Bedingungen und sind wirklich ohne Perspektive. Die Lebenserwartung ist häufig viel zu niedrig in gewissen Gegenden. Häusliche Gewalt, Bagatellkriminalität sind sehr hoch. Und man hat sehr viel Hoffnungen geknüpft eigentlich an die Rückgabe von Uluru 1985. Das war ein Hoffnungsschimmer, denn die Anangu konnten endlich ihr eigenes Land selbst verwalten und vom Tourismus profitieren, auch wenn sie jetzt gerne einen größeren Anteil an den Parkgebühren hätten. Ein Schritt vorwärts allerdings war vor ein paar Jahren der Verkauf der riesigen und auch einzigen Hotelanlage in der Nähe von Uluru an eine Ureinwohnerlandgesellschaft, denn seitdem werden dort gut 200 junge Aborigines aus den umliegenden Gemeinden ausgebildet und beschäftigt. Solche Beispiele gibt es aber viel zu wenig. Sie lassen zwar hoffen, aber in der Regel leben Australiens Ureinwohner wirklich größtenteils immer noch am Rand der Gesellschaft.
Heute ist der letzte Tag, an dem der Uluru offiziell bestiegen werden darf. Eindrücke und Einschätzungen von Australien-Korrespondent Andreas Stummer hier in Deutschlandfunk Kultur.